Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Anfang September starten bei uns zwei unterschiedliche Ausbildungen. Unsere einjährige Online-Basisausbildung richtet sich an Hundehalterinnen und Hundehalter, die ihren eigenen Hund besser verstehen und fundiertes Wissen für ihr gemeinsames Leben erwerben möchten. Wer deutlich tiefer in bedürfnisorientierte Hundehaltung, Hundepsychologie und die Beziehung zwischen Mensch und Hund einsteigen möchte, findet diesen umfassenden Weg in unserer zweijährigen Kynagogik-Beraterausbildung. Die Anmeldung läuft nur noch kurz Zeit. Alle Informationen findest du auf www.kynagogik.de. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Das ist ein Riesenthema und das ist mega, mega, mega wichtig, weil es könnte sein, dass du nach diesem Podcast verstehst, warum deinem Hund so einige Dinge entweder total leicht fallen und alles einfach ist oder warum es manchmal so unglaublich schwer ist und sich ja Veränderungen so ganz langsam nur anbahnen. Unser heutiges Thema ist Urvertrauen, die Magie des Vertrauens in die Welt. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Ja, was ist denn eigentlich Urvertrauen? Urvertrauen bezeichnet das grundlegende Gefühl, dass die Welt sicher ist, dass die eigenen Bedürfnisse wahrgenommen werden und man sich auf andere verlassen kann. Es entwickelt sich vor allen Dingen in den ersten Lebensmonaten und Jahren, bei Hunden wahrscheinlich sogar schon in den ersten Lebenswochen. Und es gibt ziemlich viele Gründe, warum das am Anfang entsteht und zwar später noch beeinflussbar ist, aber warum der Anfang ins Leben so wichtig ist. Also dieses Grundgefühl von Sicherheit, das ist so, wenn ich geboren werde, egal ob Mensch, Hund, irgendein Säugetier, wenn ich geboren werde und da ist im Optimalfall die Hundemama oder die Menschenmama oder eine andere Person, die sich wirklich, wirklich kümmert, die mich willkommen heißt und die von Anfang an dafür sorgt, dass meine Bedürfnisse nach Wärme, Fürsorge, Versorgung und so weiter gestillt sind und erfüllt werden, dann habe ich ein Gefühl von, ich bin gut angekommen, ich bin hier willkommen auf der Welt und es ist irgendwie scheinbar ein ganz netter Ort hier, so außerhalb des wunderbaren Bauches, aus dem ich komme, der ja ganz, 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 ganz doll sicher war, hoffentlich, es sei denn, wir haben es mit vorgeburtlichen Traumata oder Geburtstraumata zu tun. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich auf die Welt komme und ich willkommen geheißen werde und mir Sicherheit vermittelt wird in Bezug auf alle Bedürfnisse, dann habe ich das Gefühl, ich bin gut gelandet. Und ich erfahre die Welt als einen ja, freundlichen Ort, in dem ich gerne mein Leben starte. Und dazu gehört natürlich auch das Vertrauen in die Bezugsperson und zum Urvertrauen entwickelt sich, ja, wenn ich das entwickeln konnte, entsteht später ein Vertrauen in sich selbst. Zum Urvertrauen gehört auch Bindung und Verbundenheit. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch ganz exklusiv beschäftigen werden. Und das Thema Urvertrauen ist sowieso so groß, dass wir sicherlich noch einige Podcasts damit füllen können. Und wenn es diese Unterpunkte sind, wie eben zum Beispiel Bindung oder Selbstwirksamkeit oder Resilienz und so, damit werden wir uns auch gezielt beschäftigen. Aber heute möchte ich euch hier einen Eindruck geben. Also Bindung und Verbundenheit, ich erkläre das noch ein bisschen, gehören auch zum Urvertrauen. Und ja, dieses Gefühl, willkommen und angenommen zu sein, ist eben erstmal der Start. Und das sind manchmal die ersten Sekunden, die ersten Minuten, die ein Lebewesen im Leben ist. Und das kann sein, also man hat zum Beispiel festgestellt, dass es ganz, also dass direkt der Moment nach der Geburt bei Menschen, wenn ein Kind sozusagen sich auf den Körper der Mutter gelegt wird und die wahrnehmen kann und da Wärme und Zuwendung erfährt, oder eben mit einer anderen Bezugsperson, aber gehen wir jetzt mal von der Mutter aus, dass dieser erste Moment mega, mega wichtig ist und zwar für beide Seiten. Aber für das Neugeborene ist eben dieser Moment des Ankommens. Wir müssen uns das so vorstellen, in der sicheren Körperhöhle sozusagen, also im Bauch, da ist eigentlich, wenn es kein vorgeburtliches Trauma gab, das ist das Paradies. Das ist der Ort, wo alles gut ist und wo der absolute Schutz, die absolute Sicherheit besteht und wo nichts heftig ist, nichts doll ist, nichts zu viel ist, sondern das ist im Normalfall, wenn es eine gute beim Hund Tragzeit oder eine gute Schwangerschaft ist, dann ist das der Ort, wo ich weiß, alles stimmt. Und dieser Moment, wo ich aus diesem Ort, den muss ich verlassen. Und die Passage durch den Geburtskanal ist jetzt auch nicht wirklich gerade einfach und leicht. Und man kommt nicht einfach auf die Welt und sagt, oh ja, läuft. Deswegen ist es so entscheidend, was passiert direkt danach. Das ist dieser erste Moment. Aber aus diesem Gefühl, willkommen und angenommen zu sein, entwickelt sich dann eben ganz viel. Und im Verlaufe der Zeit ist das Urvertrauen und mit ihm so Qualitäten wie Bindung, Verbundenheit, Vertrauen in die Bezugsperson und so weiter auch dafür ausschlaggebend, dass wir eine gewisse Resilienz entwickeln können oder dass ein Lebewesen lernt, seine Emotionen regulieren zu können. Dafür brauche ich dann wieder die Bezugsperson, die Verbundenheit, die Bindung und so weiter. Aber da kommen wir noch hin. Also ihr ahnt schon, Urvertrauen ist ein richtig, richtig fettes Thema. Und ich möchte da gerne ein Augenmerk drauf legen, weil wir sehr häufig erleben, dass Welpen zu ihren Menschen kommen und Dinge sind irgendwie schwer. Dinge gehen irgendwie, also die Hunde sind, die trauen sich in der Welpenschule nichts oder die sind, man hat so das Gefühl, dass sie, ich weiß gar nicht, vielleicht gar nicht misstrauisch, aber zumindest irgendwie gehemmt sind oder immer sehr stark reagierend und dass bestimmte Dinge ganz, ganz schwer für diese Welpen zu lernen sind. Oder dass die sehr viel Spannung haben, dass die von Anfang an ganz viel kaputt machen oder dass die in die Hände beißen etc. Und das ist so, das ist dann manchmal so, dass ein 8 Wochen alter Welpe, der zu uns kommt, halt vorher schon Dinge erlebt hat, selbst wenn das nicht ein Riesentrauma war, was weiß ich, Verlust der Mutter oder Geburtstrauma, Kaiserschnitt, Geburtskanal stecken geblieben oder, dann kann es trotzdem so sein, dass aufgrund dessen, dass es hier und da und dort fehlte und der Anfang einfach nicht optimal war, dieses Urvertrauen sich nicht vollumfänglich gebildet hat und dass es deswegen schwer ist, ins Leben zu starten und nicht so einfach ist wie für einen Welpen, dem es vielleicht von Anfang an super ging. Und mal wieder, und das sage ich oft, es hängt nicht davon ab, ob ich einen Hund aus dem Tierschutz habe oder vom Züchter. Die ersten, was weiß ich, die Eignung einer Hundemama kann unterschiedlich sein. Die Hundemama kann mit sich selbst und ihren eigenen Problemen zu tun haben und ist vielleicht gar nicht so 200%ig geeignet oder kann sich nicht darauf einlassen, Welpen zu haben und Welpen großzuziehen. Und vielleicht ist es auch in dem Zuhause, in dem der Hund aufwächst, beziehungsweise der Welpe mit seiner Mama sozusagen in die Welt kommt, schwierig, weil, was weiß ich, da sind noch ein paar andere Würfe und es ist sehr unruhig dort und Züchter ist gestresst. Und auf der anderen Seite kann ein Straßenhund, der aber in einer, ich sage jetzt mal, relativ sicheren Umgebung, innerhalb einer sicheren Gruppe geboren wird und eine Mama hat, die sich sehr einlassen kann auf die Welpen und die Hundegruppe, diese Mama und die Welpen gut versorgen kann und sich sozusagen der kleine Hundewelpe, der geboren wird, in einer von Anfang an in einem sicherheitsvermittelnden Umfeld befindet, das hat dann nichts damit zu tun, ob da jeden Tag sauber gemacht wird. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine Wurfkiste nicht sauber machen würde, so meine ich das nicht. Aber Urvertrauen entsteht nicht dadurch, dass ich gut versorge, im Sinne von nur alles drumherum, schöner gefliester Boden, alles sauber, Wärmelampe schießt mich tot, sondern es entsteht aus dem Gefühl von Sicherheit und durch das Vertrauen in die Bezugsperson Hund, die Mama, den Rest des Rudels, der später dazukommt etc. Und daraus entstehen halt so Geschichten wie Resilienz oder das beeinflusst die Bindungsqualität, die jemand entwickeln kann und so. Da kommen wir noch dazu. Die Entwicklungspsychologie, zum Beispiel der Erik Erikson, beschreibt Urvertrauen entsteht vor allem dann, wenn Bezugspersonen feinfühlig, zuverlässig und liebevoll auf die Signale eines Säuglings beziehungsweise in unserem Falle ja nun eines Hundewelpen reagieren. Was uns mit dem Säugling sozusagen eint, ist, dass Säugetiere ähnliche Abhängigkeiten von der versorgenden Person haben. Also jeder Säugling, jedes Säugetier, Neugeborene, ist absolut und zu 100% davon abhängig, dass es versorgt wird. Das ist ein Menschensäugling genauso wie ein Lamm von den Schafen und wie ein Hundewelpe, der auf die Welt kommt. Die sind absolut abhängig. Wobei, wenn wir uns anschauen, dass ein Schaf zum Beispiel 153 Tage Tragzeit hat und dann auf die Welt kommt, wie alle Fluchttiere, und schon nach ein paar Minuten eigentlich so, nach einer Viertelstunde irgendwie auf seinen Beinchen steht und sich unsicher, wackelnd, aber doch fortbewegen kann, sind die zu einem viel späteren Zeitpunkt geboren, als es zum Beispiel Hundewelpen, die eigentlich aussehen wie so kleine, winzige Meerschweinchen, die nichts, aber auch gar nichts alleine können. Die können sich nicht mal auf ihre Beinchen hochstemmen. Die sind also noch viel abhängiger. Und wenn man sich die Tragzeit eines Hundes anschaut, das sind so Pi mal Daumen 63 Tage, und das mit einem Schaf vergleicht, selbst ein kleines Schaf, was nicht unbedingt größer wird als ein Hund, hat 153 Tage ungefähr, irgendwas zwischen 148 und 153 Tage Tragzeit. Also da ist viel mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Und das erklärt uns, wie stark und wie unglaublich groß diese Abhängigkeit ist direkt nach der Geburt. Ein Welpe kann nichts. Ein Menschensäugling ist etwas weiterentwickelt von der Tragzeit her. Aber beide sind absolut abhängig von der Versorgung. Und das ist so etwas, wenn die nicht gewährleistet ist auf psychischer Ebene und auf körperlicher Ebene, dann kann kein Urvertrauen entstehen. Das ist eigentlich logisch, weil wenn ich die Welt als einen Ort von potenzieller Bedrohung wahrnehme, und selbst wenn das noch gar kein Trauma im Sinne von ein schockartiges Erlebnis ist oder so, wie zum Beispiel ein Geburtstrauma, dann ist es trotzdem so, dass etwas fehlt und dann kann kein Urvertrauen entstehen. Ja, woran erkennt man denn eigentlich, dass kein oder wenig Urvertrauen entstanden ist? Also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, wenig Urvertrauen oder kein Urvertrauen bedeutet nicht, dass jemand zwangsläufig psychisch krank ist oder wird. Das muss nicht sein, weil sich daran noch etwas ändern lässt. Und da kommen wir dann irgendwann ins Spiel. Da sind wir dann nämlich aufgerufen für unsere Hunde. Aber grundlegend kann man sagen, dass mangelndes Urvertrauen so ein Gefühl von Unsicherheit beinhaltet. Das ist so, dass das immer ein Ja-Aber und mal gucken und nee, nicht ganz sicher. Ich sag mal, der Klassiker für mangelndes Urvertrauen ist Glas halb leer. Urvertrauen ist vielleicht Glas halb voll. Und mangelndes Urvertrauen ist Glas halb leer. Könnte sein, dass gleich nicht mehr genug da ist. Könnte sein, dass ich mir Sorgen machen muss. Könnte sein, dass ich besser vorsichtig bin. Könnte sein, dass es besser ist, mir alles einzuteilen. Oder wenn wir jetzt Hunde anschauen, ist richtig gut, wenn ich alles und so schnell und so viel auf einmal esse wie möglich. Weil wer weiß, ob morgen noch was da ist. Wer weiß, ob Mama morgen noch da ist, ob ich genug Milch bekomme, ob ich später genug zugefüttert werde, ob meine Geschwister mir alles wegessen. Nicht optimale Bedingungen am Anfang sorgen dafür, dass es immer ein Gefühl von Unsicherheit gibt. Ein grundlegendes Gefühl von, ich bin mal lieber skeptisch oder ich nehme so viel wie möglich oder ich vertraue einfach nicht darauf, dass es morgen noch so ist wie heute oder gleich so ist wie heute. Und das lässt uns erahnen, dass das etwas ist, was uns wirklich, wirklich, wirklich richtig doll beeinträchtigen kann. Weil im Kopf, ähnlich wie bei Trauma ist es so, bei erfahrenen Traumata, dass das Gehirn, je früher und je länger die waren, desto mehr ist das Trauma, da habt ihr sicherlich den vorangegangenen Podcast zugehört, also Nummer 21, dass das Gehirn so auf Gefahr orientiert ist und das Gehirn gemerkt hat, okay, es könnte in jedem Moment alles zusammenbrechen. Und beim Urvertrauen ist es so, dass das so ein, nicht die Katastrophe ist, die sich immer anbahnt, aber so ein unterschwelliges Gefühl von, ich weiß nicht, könnte schief gehen und mal besser lieber für Sicherheit sorgen. Und Anzeichen dafür, zum Beispiel auf Beziehungsebene ist, ganz klassisch, so eine Schwierigkeit, anderen zu vertrauen. Und wenn wir das auf einen Hund übersetzen, sind dann häufig Welpen, die zu uns kommen oder eben natürlich auch Hunde, die wir später kennenlernen, die wenig Urvertrauen haben, dass die auf so einen, ich sag mal, Hund-zu-Hund-Kontakt oder auch Menschen, dass die immer so ein bisschen etwas in ihnen sagt, so, lieber nicht, vorsichtig. Und beim Welpen ist es so, dass der sich dann in einer Welpengruppe im Spiel frei verhalten kann und sich einbringen kann, ohne Sorge zu haben, ohne sich lieber unterm Stuhl zu verstecken, lieber Schutz zu suchen oder ähnliches. So ein Welpe, der dann aus sich herausgeht und sich probiert mit anderen, der Kommunikation ausprobiert, der sich körperlich ausprobiert. Das ist dann ein Hund, der muss darauf vertrauen, dass, wenn er das nicht schafft, dass jemand anders ihn rettet, zum einen, und der schon ein bisschen gelernt hat, dass er sozusagen gut im Leben steht. Also wenn mein Hund, mein Welpe oder mein später erwachsener Hund Schwierigkeiten hat, anderen zu vertrauen, sowohl Hunden als auch Menschen, dann kann das an mangelndem Urvertrauen liegen. Und was auch so ein Zeichen dafür ist, ist so, ich sage jetzt mal, starkes Kontrollieren. Bei Menschen würde man vielleicht sagen, Klammern. Das ist auch etwas, was, ne, ich bin, wenn ich ein, und da kommen wir dann noch beim Thema Bindung dazu, wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer an meine Bezugsperson mich dran klammern, beziehungsweise, oder ich muss die kontrollieren. Oder umgekehrt, ich habe eine ausgeprägte Distanz dazu. Das hat auch was mit Bindungsmustern zu tun, dazu kommen wir noch. Dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass ich nicht darauf vertraue, dass diese Beziehung hält und dass die Beziehung und die Nähe und die Verbundenheit hält über, ich sehe dich nicht mehr, ich höre dich kurz nicht mehr. Mangelndes Urvertrauen sorgt auch dafür, dass ich in Beziehung eben immer wieder das Gefühl habe, verlassen zu werden oder dass es besser ist und sicherer ist, eine gewisse Distanz zu haben. Und das merken wir auch bei Welpen, die irgendwie die ganz lange brauchen, bis die Kontakt aufnehmen, bis die so, was weiß ich, kuscheln oder sowas. Es gibt so Welpen, die nimmt man auf den Arm und die schlafen fast sofort ein. Und es gibt die Welpen, wenn man die zum Beispiel ein bisschen fixiert, also beim Hochnehmen und man sie tragen möchte, zum Beispiel die Treppe runter, die immer zappeln, immer strampeln, immer erstmal weg wollen. Das heißt, sie vertrauen nicht darauf, dass sie dort gut aufgehoben sind. Und sie haben immer den Eindruck, besser weg, bis sie auf den eigenen vier Pfötchen stehen, als dass man hochgenommen und gehalten wird und begrenzt wird. Entschuldigung. Das heißt nicht immer, dass der Hund schlimme Erfahrungen gemacht hat. Das kann auch sein, das müssen wir unterscheiden. Aber wenn ein Hund Schwierigkeiten hat, Nähe zuzulassen zum Beispiel oder eben sehr anklammernd ist, dann ist das auch erstmal so, dass das Vertrauen in die Beziehung und das Vertrauen in die Fürsorge und die Versorgung durch die Bezugsperson oder die sich einlassen auf eine andere Person im Sinne von, ne, ich komme von meinem Züchter oder von aus dem Tierschutz woanders hin und kann mich schwer einlassen auf die neue Person. Das ist eben auch etwas, da fehlt mir das Vertrauen, da fehlt mir das Urvertrauen. Und was uns sicherlich auch begegnet, ist, dass die so eine erhöhte Wachsamkeit haben. Das heißt, Hunde, die schwer zur Ruhe kommen und immer den Menschen, mit dem sie dann sind, oder die anderen Hunde, mit denen sie sind, oder was auch immer, im Blick behalten. Immer mit einem Ohr aufgestellt sozusagen zu schlafen. Das sind so Hunde, die das haben wir auch bei Trauma, aber häufig in sehr, sehr viel stärkerem Ausmaße noch, dieses nicht zur Ruhe zu kommen, nicht loslassen zu können. Aber auch beim mangelnden Urvertrauen kann es sein, dass das schwierig ist, dass das Lockerlassen und das Vertrauen darauf, dass der andere es gut meint oder mich zumindest in Ruhe lässt, das ist dann vielleicht nicht so da. Das sind so Dinge, die auf Beziehungsebene dafür hinweisen sind, dass wenig oder kein Urvertrauen entstanden ist. Und wenn wir uns jetzt das Selbstbild anschauen, das sind dann häufig Hunde, die sich nicht viel zutrauen, deren Selbstbild so ist, dass man merkt, die versuchen es gar nicht erst. Die versuchen gar nicht irgendwie, sich zum Beispiel neue Untergründe zu erschließen. Und die sind, oder wenn etwas, also wenn man jetzt dem Welpen so neue Gegebenheiten anträgt, also dass der so Lebenserfahrung machen kann, dann merkt man, dass die ganz, ganz, ganz viel im Rückzug sind und sagen, nein, schaffe ich nicht. Nur was weiß ich, neue Spielzeuge mit bestimmtem Material oder Sachen, die Töne machen oder verschiedene Untergründe. Es gibt die Welpen, die stürzen sich kopfüber rein und sagen, ja, super, finde ich cool. Und es gibt eben die sagen, ja, weiß ich nicht wo, das ist mir aber unheimlich. Das ist okay, wir wollen das nicht bewerten, sondern wir wollen einfach nur wahrnehmen, dass da Vertrauen fehlt. Das Vertrauen da rein, dass das schon okay sein wird. Das Vertrauen da rein, dass man mit Neugier auf Dinge und offen zugehen kann, um, ja, ich sag mal, sich die Welt zu erschließen. Und das ist das, wo die Hunde den Eindruck haben, nee, lieber nicht. Wenn ich nichts probiere, kann auch nichts schiefgehen. So. Ja, wenn wir jetzt auf emotionaler Ebene schauen, also woran kann ich sehen, dass wenig oder kein Urvertrauen entstanden ist oder woran kann ich das wahrnehmen? Also auf der einen Seite dieses eben schon beschriebene Gefühl der inneren Unsicherheit. Und was wir aber auch sehen, ist, dass so, ich sag jetzt mal, die Resilienz und selbst bei einem Welpen, den wir übernommen haben, der der 8 Wochen alt ist, kann es schon sein, dass der ein Welpe viel schneller überfordert ist und viel mehr Stress hat mit bestimmten Außenreizen und mit bestimmten Veränderungen und mit allem, was von ihm Flexibilität fordert, als ein Welpe, der ganz viel Vertrauen hat. Der kostet die Welt aus und schaut sich alles an und fällt dann hoffentlich irgendwann in einen seligen Schlaf und verarbeitet Träumen, was er da alles so erlebt hat, während der Welpe mit wenig Urvertrauen ganz schnell in so eine Überforderung kommt, ganz häufig sehr, sehr, sehr viel Spannung aufbaut. Also so im Prinzip eine innere seelische Anspannung, die sich häufig körperlich äußert, wo wir dann zum Beispiel durch sehr viel Angebote von Kauen, sich frei bewegen, buddeln, irgendwas kaputt machen dürfen und so weiter für einen Spannungsabbau sorgen. Aber diese Welpen sind häufig, oder auch natürlich nicht nur Welpen, auch Hunde, die älter sind, die sind sehr viel leichter zu stressen oder zu überfordern durch Stress. Und was wir auch sehr oft beobachten können, ist, dass die ganz starke Probleme haben, ihre Gefühle zu regulieren. Das hat ein Welpe sowieso noch. Das ist erstmal normal. Aber im normalen Entwickeln wäre es so, dass durch die Unterstützung der Bezugsperson, also durch uns, mittels Koregulation, also meinen Welpen halten, meinen Welpen irgendwie Spannungsabbau machen lassen, meinen Welpen irgendwie eine Massage verpassen, wenn der sich so ein bisschen, wenn er ein bisschen außer sich ist und sehr aufgeregt und so weiter. Also durch Übertragung meiner Entspannung auf meinen Welpen oder Hund kann mein Hund lernen, das nennt sich dann eben Koregulation, sich selber zu regulieren. Also aus starken Gefühlen wie Aufregung oder Wut oder auch Angst, die runter zu regulieren und dann nicht das Gefühl komplett zu ändern, aber es aushaltbar und beeinflussbar zu machen. Dafür braucht es Koregulation am Anfang. Und wenn wir jetzt ältere Hunde zu uns holen, Tierschutz zum Beispiel, die haben es gar nicht gelernt, dann hat da etwas gefehlt. Dann hat da die Bezugsperson, die koregulierende Bezugsperson gefehlt. Und Hunde sind ja viel stärker noch als wir, werden die ja in Gruppe geboren, wachsen in Gruppe auf mit Wurfgeschwistern, optimalerweise Hundeeltern, vielleicht ein paar, wenn sie jetzt ohne uns leben würden, Welpen, übrig gebliebene Welpen aus dem letzten Jahr. Und die sind sozusagen in ihrer Gruppe eigentlich koreguliert. Wenn sie das nicht können, also wenn wir einen Hund zum Beispiel aus dem Tierschutz bekommen, der über ein Jahr ist, also das erste Jahr mindestens, vielleicht die ersten 1,5 Jahre braucht ein Hund, um überhaupt Regulation zu lernen. Und bis dahin muss der koreguliert werden, sonst schafft er das nicht. Aber wenn ich einen Hund bekomme, der dieses Alter hat und ich merke, der kann mit seinen Gefühlen überhaupt nicht umgehen. Also der ist dann extrem schnell wütend, extrem kontrollierend, sehr schnell aufgeregt, immer drüber sozusagen. Dann kann ich darauf schließen, dass da wenig Urvertrauen ist und lässt auch den Rückschluss zu, dass da wahrscheinlich niemand war, der koregulieren konnte. Und deswegen konnte mein Hund eben nicht lernen, seine Emotionen zu regulieren. Und wir sehen bei Hunden mit wenig oder keinem Urvertrauen auch häufig, also die sind häufig ängstlicher oder zumindest innerlich angespannter. Und dadurch, dass sie eben in Beziehungen wenig Vertrauen entwickeln, können wir davon ausgehen, dass sie viele Dinge mit sich alleine ausmachen, weil sie sich eben nicht an uns wenden. Das ist so schwierig. Also wenn ich jetzt an unsere kleine Lüs denke, die wird jetzt ein Jahr. Das ist so ein Hund immer an, jederzeit. Und halten fand sie am Anfang auch schwierig. Sie hat relativ viel Selbstvertrauen, aber wenig Vertrauen in uns gehabt, nicht, die hatte keine Angst vor uns, aber sie hatte häufig nicht die Geduld, sich mit uns auseinanderzusetzen. Die hat jetzt aber mittels Koregulation gelernt, dass man sie halten kann, dass ihr eine Massage gut tut, dass sie Angebote zum Spannungsabbau wahrnimmt und so weiter und so weiter. Die hat also, trotzdem sie ein sehr, sehr, sehr wacher Hund ist und sehr, ja, immer an ist und schnell theoretisch auch Stress haben könnte, ist sie dabei aber nicht ängstlich und sie hat im Verlaufe der Zeit gelernt, also durch Koregulation ihre Gefühle zu regulieren, viel, viel, viel besser. Und unsere Hündin Ava, die hat eben wenig bis kein Urvertrauen gehabt, die schafft es bis heute, also als 10-Jährige häufig, nicht ihre Gefühle komplett zu regulieren. Da braucht es immer noch und immer noch und immer noch und immer noch und es wird auch so bleiben. Ich hoffe, sie wird 100, aber auch dann werden wir da sein und ihr helfen und koregulieren, weil sie das selber nicht schafft. Sie hat, das ist nicht angekommen, es ist in ihrem System nicht angekommen. Und sie hat, bei ihr sind es Entwicklungstraumata, die sie erfahren hat, weil die Beziehung zu ihrer Mama schwer war und der ganze Wurf es schwer hatte, weil, naja, warum auch immer. Auf jeden Fall hat sie wenig Urvertrauen und ihr knallen die Gefühle so richtig durch. Und es ist dann auch schwer, wenn sie sich aufregt, es muss dann raus, sie muss es rausbrüllen, es muss raus. Dann irgendwann beruhigt sie sich wieder und wir sind sozusagen dafür da, diesen Rahmen, dass sie erst mal rausbrüllen darf oder dass sie es über Bewegung abbauen kann und so weiter, den Rahmen zu stecken und ihr das zu geben. Und wir werden das auch noch 100 Jahre weitermachen. Aber sie hat es eben, hat diese Selbstregulation, die Luz jetzt mit knapp einem Jahr schon relativ gut gelernt hat, hat sie nicht lernen können. Nicht in der Form. Trotzdem wir sie begleiten und trotzdem sie alles von uns bekommt, was wir ihr geben können. Wir lieben sie, wie sie ist. Sie ist absolut richtig und es ist alles in Ordnung. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass ihr Start so gewesen wäre, dass es ihr etwas leichter fallen würde. Das ist nun aber nicht. Und damit gehen wir um und sie auch. Und wir bauen ihr den Rahmen, den sie braucht. Genauso wie ihr eurem Hund, auch wenn euer Hund mangelndes Urvertrauen hat, auch wenn euer Hund eventuell Traumata erfahren hat, ihr baut den Rahmen, damit der Hund sich in dem Rahmen und mit eurer Koregulation sicher und vertrauensvoll fühlen kann. Weil die schaffen das manchmal nicht. Und das ist bei uns Menschen auch so. Ja, wenn wir uns jetzt noch, woran merke ich, dass mein Hund wenig oder kein Urvertrauen hat, wenn wir jetzt nochmal auf den Körper und das Nervensystem gucken, das ist ja immer so ein bisschen, ja, das Nervensystem klingt immer so ein bisschen abstrakt, würde ich mal sagen. Und es ist immer so, oh mein Gott, was ist denn das Großes? Und es ist letztendlich so, dass unser Nervensystem und dabei das Stammhirn zum Beispiel, also das autonome Nervensystem, ganz viel reguliert und ganz viel reagiert auf unsere Zustände und auf Sinneserfahrungen und Sinneseindrücke, die wir machen. Also so zum Beispiel das ganze innere Verdauungssystem ist etwas, was durch das Nervensystem, also das autonome Nervensystem, geregelt wird. Ihr kennt es sicherlich von eurem Hund, dass der mal Stressdurchfall hat zum Beispiel. Klassiker Tierarzt oder Tierarzt Fellverlust und Hautschuppenverlust. Das ist etwas, was das Nervensystem macht. Das ist tatsächlich eine Reaktion, die sich der Kontrolle entzieht, also eine autonome Reaktion des Nervensystems auf Stress und auf Angst. Und das ist etwas, wenn wir das außer Acht lassen und uns nur auf Verhaltensebene anschauen würden, wie ein Hund reagiert und das nicht bemerken, dass bei einem Hund mit wenig Urvertrauen oder keinem Urvertrauen, diese dauerhafte Anspannung, dieses Nervensystem halt ständig an ist. Und dieses, sozusagen, dass das ständig auf der Hut ist und dass das ganz, ganz, ganz schnell übersteuert und dass das Schlafprobleme zum Beispiel und so eine dauerhafte Anspannung, eine erhöhte Schreckhaftigkeit und so verursacht. Wenn wir das außer Acht lassen und uns nur mit Verhalten beschäftigen würden, und das tun wir ja alle nicht, wir machen ja Kynagogik, aber wenn wir das täten, und das außer Acht ließen, dann würden wir zwar am Verhalten etwas tun. Und es könnte sein, dass der Hund nach außen sich anständig, ruhig, folgsam, es gibt so schöne Ausdrücke in unserer Sprache, oh je, verhält. Aber darunter das Nervensystem funkt und funkt und funkt und funkt. Und der Körper ist trotzdem angespannt und die Muskulatur ist angespannt. Solche Hunde neigen zum Beispiel auch häufig, weil sie eben angespannter sind und sich hektischer bewegen oder sehr erstarrt sind in der Bewegung. Auch das gibt es, im Gegenteiligen, dass die sich leichter verletzen oder körperliche Einschränkungen oder Defizite haben, die mit der Verdauung zu tun haben, die mit der Haut zu tun haben, die eben mit dem Bewegungsapparat zu tun haben und. Das könnte alles auf mangelndes Urvertrauen hindeuten. Ich habe schon gesagt, das ist nicht spezifisch für fehlendes Urvertrauen. Es gibt für all diese Dinge, die ich auf Beziehungs- und Selbstbild und emotionaler Ebene und auf betreffend auf das Körper- und Nervensystem erzählt habe, dafür können eben auch, Traumata zum Beispiel ursächlich sein. Und natürlich haben Hunde auch unterschiedliche Temperamente. Ich sage jetzt mal, es gibt sehr lebendige, lebhafte Hunde, es gibt eher etwas kontrolliertere Hunde etc. Aber das sind zumindest Hinweise. Und es lohnt sich dann zu gucken, ist das Urvertrauen dafür oder ist das Urvertrauen mangelnd? weiß ich etwas oder erfahre ich etwas über die Biografie meines Hundes? Habe ich eine Ahnung, wie der Anfang oder der Start ins Leben wohl waren? Und wenn ich sagen kann, okay, das ist so ein, das Urvertrauen ist, so, ist wirklich wenig ausgeprägt, dann habe ich aber die Chance, und das ist die gute Nachricht, dass das nicht unveränderlich ist. Das Urvertrauen kann sich weiterentwickeln. Also es ist sicherlich nicht möglich, dass ich bei einem Hund einen Schalter umlege und ein Hund, der kein Urvertrauen hatte, weil er, was weiß ich, die Mama kurz nach der Geburt gestorben ist und die Hunde dann relativ wenig umfassend versorgt worden und so weiter. Oder es unter den Geschwistern ganz furchtbar war, weil es zu viele waren oder. Dann wäre das übrigens auch ein Trauma. Das wäre dann ein Verlusttrauma beziehungsweise oder ein Bindungstrauma und Entwicklungstrauma. Aber grundsätzlich ist dann das Urvertrauen wenig ausgeprägt. Und bei so einem Hund kann ich sicherlich nicht mit einem, wenn ich jetzt so, ich sag mal, ein halbes Jahr Koregulation mache und dafür sorge, dass die Bedürfnisse alle erfüllt sind, dass der dann sagt so, ja, Schnipp, jetzt ist super. Aber natürlich kann da viel entstehen. Was ich ganz wichtig finde, Hunde können sich darüber, dass sie uns lernen zu vertrauen, weil wir investieren, können die lernen, okay, wenn mein Mensch entspannt ist, kann ich auch entspannt sein. Wenn ich einen Hund habe, der aus dem Tierschutz kommt und vielleicht ganz schlimme Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, dann ist es so, dass der sicherlich an meiner Seite durch das Vertrauen, was er in mich entwickelt, sich mit Menschen beschäftigen kann und mit denen eine Beziehung eingehen kann. Aber im Normalfall ist es so, dass der Hund uns dann weiterhin braucht, um das tun zu können, weil sozusagen sein Sicherheitsgefühl an unsere Koregulation beziehungsweise an unsere Beziehung zu unserem Hund gekoppelt ist. Aber da kann noch viel entstehen. Also ein Hund, der sagt, okay, ich finde Menschen erstmal unheimlich, kann mit unserer Begleitung, unter unserer Obhut, mit Vertrauen in uns lernen, dass Menschen zumindest nicht so gefährlich sind. Das muss jetzt nicht sein, dass der sagt, oh, Menschen sind das Geilste auf der Welt. Das meine ich nicht. Aber es kann sein, dass der Hund sagt, okay, das wird hier schon hinhauen. Solange mein Mensch damit entspannt umgeht, kann ich das auch. Und das ist etwas, was wir für Hunde erreichen können. Und dazu gehört dann zum Beispiel, dass so ein Hund natürlich nicht angefasst wird von Fremden. Und dazu gehört auch, dass ein Hund sich nähern darf, aber nicht muss. Dass er Nein sagen darf und nicht Kontakt aufnehmen muss. Dazu gehört aber auch, dass ich zum Beispiel Menschen nicht versuche, schön zu füttern. Weil die Problematik ist, wenn jetzt fremde Personen dem Hund, ja, was weiß ich, Leckerchen geben dürfen, dann sind diese Menschen vielleicht harmlos und okay. Aber, und das macht dann die Problematik noch viel, 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 viel größer, wenn jetzt eine Person nicht füttert, dann ist sie ja dann gefährlich. Und was wir beim Urvertrauen oder beim mangelnden Urvertrauen sehr häufig haben, ist, dass wir ein schwarz-weiß Erleben und Denken und Fühlen und Handeln des Hundes haben. Entweder harmlos oder gefährlich, entweder schwarz oder weiß, entweder ich traue mich oder ich werde es niemals tun. Aber ganz wenig Graustufen, ganz wenig Farbe da drin. Und was wir tun können und was schön ist, wenn wir das schaffen und wenn wir uns auf den Weg machen, ist, dass wir unserem Hund vermitteln, an meiner Seite ist die Welt bunt, nicht schwarz und nicht weiß. Du kannst zu einem Menschen Kontakt aufnehmen, du kannst Hunde kennenlernen, du kannst mit mir das und jenes und solches tun, du musst es aber nicht. Du darfst Nein sagen und dann übernehme ich. Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Das heißt nicht, dass ich mich für immer verschanze. Also nichts zu tun verändert es auch nicht. Aber es geht darum, die Dosis dem Hund anzupassen und eben zu sagen, okay, mein Hund darf aus dem ich muss nicht, kann ein ich möchte aber werden. Weil erst wenn ich weiß, dass ich Nein sagen darf, fällt es mir leicht, Ja zu sagen, weil ich weiß, im Notfall kann ich wieder einen Schritt zurückdrehen, mein Mensch übernimmt, das passt dann schon. Das ist Vertrauen. Ja, das ist erstmal so ein ganz kleiner Einblick. Und jetzt habe ich eine Frage, die mich sehr, sehr umtreibt und die ich total wichtig finde. Ich habe schon darüber gesprochen, dass Bindung, ne, dieses, wen vertraue ich, Verlässlichkeit, Koregulation, Grundgefühl von Sicherheit, Bedürfniserfüllung und so weiter, dass das zum Urvertrauen dazugehört. Und jetzt kann man sich mal fragen, kann man Urvertrauen und die ersten Bindungserfahrungen, die ein Hund macht, gleichsetzen? Und wie so oft gibt es ein Jein als Antwort. Die Begriffe hängen wirklich eng zusammen, beschreiben aber unterschiedliche Konzepte. Also beim Urvertrauen geht es um ein grundlegendes inneres Gefühl von Sicherheit. Die Welt ist grundsätzlich sicher. Meine Bedürfnisse dürfen da sein. Ich bin willkommen und ich kann mich auf andere verlassen. Das ist dieses, was ich schon sagte, Erik Erikson, Entwicklungspsychologie. Der beschreibt also die erste Entwicklungsaufgabe eines Lebewesens, was auf diese Welt kommt, als Urvertrauen versus Urmisstrauen. Und wenn wir uns jetzt die Bindung, das ist sozusagen ein Step weiter, ein Step höher, anschauen, dann ist das die Qualität der Beziehung zwischen einem Welpen oder einem Kind und der Bezugsperson. Im Normalfall zuallererst die Mutter. Und das macht sich daran fest, wie Bezugspersonen, also wie die Mutter auf den Welpen reagiert. Feinfühlig, im Sinne von, okay, ich spüre, da ist ein Bedürfnis. Und ich lerne auch als Bindungsgeber sozusagen, beziehungsweise im Englischen würde man sagen Bonding, lerne ich zu erkennen, was für ein Bedürfnis ist da, wenn das Kind oder der Welpe Attachment zeigt, also sich bemüht, also eine Bindungsfrage stellt und sozusagen eine Antwort von mir braucht, im Sinne von Bedürfniserfüllung, Feinfühligkeit und vor allen Dingen Zuverlässigkeit. Und es gibt die Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth. Das ist schon ganz schön alt. Die gibt es schon lange und das ist auch gut so. Wir werden uns in der nächsten Zeit mit einem Podcast an euch wenden, wo wir uns mit meiner lieben Kollegin Bettina Mutschler unterhalten, die sich sehr viel mit Bindung zwischen Mensch und Hund beschäftigt hat. Und darüber werden wir sprechen. Aber erst einmal geht es darum, dass wir ja noch bei dieser Urvertrauensgeschichte sind. Und hier geht es um die allererste Bindungserfahrung und die ist, ich komme auf die Welt und da ist meine Hundemama. Und wie ich schon sagte, es ist sehr, sehr wichtig, wie meine Hundemama auf mich reagiert. Also was für Erfahrungen mache ich, wenn ich als Hund auf die Welt komme? Habe ich eine feinfühlige, verlässliche Mutter, die spürt, was ich brauche, die ich sage jetzt mal, die Nerven hat, sich um all ihre kleinen Racker zu kümmern? Wie groß ist der Wurf? Gab es irgendwelche traumatischen Erfahrungen? Das hätte natürlich Einfluss. Aber ganz zuallererst geht es bei der Bindung um diese Qualität der Beziehung zwischen dem Welpen und der Hundemutter. Das ist die erste Bindung, die haben. Und das ist eben diese Abhängigkeit. Wenn Hundemama nicht es schafft, sozusagen feinfühlig und prompt und verlässlich im Sinne von nicht heute so und morgen anders, ne, was weiß ich, heute ist Hundemama ausgeruht und hat genug gegessen und der geht's gut und am nächsten Tag hat sie irgendwie Stress mit ihren Menschen gehabt und mit einem anderen Hund, der da in der Hundegruppe ist und ist überfordert und reagiert eben nicht auf die Welpen oder schnappt die auch mal weg oder sowas in der Art. Es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Dinge, die das beeinflussen können. Also wenn da eine feinfühlige, verlässliche Bindungsperson, also Hundemama ist, dann fördert das das Urvertrauen. Das ist ein Aspekt des Urvertrauens. Und was bei diesen Bindungserfahrungen so wichtig ist, dass die halt sozusagen so ein Programm schreiben für spätere Beziehungen. Und wenn da ganz sichere Erfahrungen gemacht wurden, es gibt viele Leute, die sprechen immer von guter Bindung oder schlechter Bindung, das würde ich so nicht sagen, das ist auch nicht, das steht nicht so in den Bindungstheorien, da wird von sicherer oder unsicherer Bindung oder disorganisierter Bindung gesprochen. Aber wenn ich eine feinfühlige, verlässliche Bindungserfahrung machen konnte, in meiner allerersten Bindung von Hundewelpe zu Hundemama, sind ja auch noch die anderen Welpen, aber erstmal diese erste Verbindung, wenn die sicher ist. Das heißt, Welpchen lernt, wenn ich da etwas brauche. Ich rede nicht von will, ich wollen, sondern ich rede von ich brauche etwas. Mir ist kalt, ich habe Durst, ich habe Angst, ich bin allein in meiner Wurfkiste in der Ecke und klapper so ein bisschen vor mich hin und Mama nimmt das wahr und kümmert sich. Ich werde abgeleckt, ich werde wieder rangeholt, ich werde wieder zum Wurf dazugefügt und so weiter. Diese ganzen ersten Erfahrungen. Ich sage jetzt mal, in den ersten 4 Wochen ist der Welpe komplett abhängig von Mama. Die können halt, sind in der Wurfkiste, sind von der Ernährung durch die Mutter abhängig, sind von der Fürsorge durch die Mutter abhängig, also Versorgung und Fürsorge. Und dabei wird dann klar, wie extrem wichtig es ist, dass da verlässliche und feinfühlige und wirklich prompte Reaktionen stattfinden, damit es eine sichere Bindung wird. Sonst wird die Bindung unsicher. Da werden wir uns dann in unserem Bindungspodcast noch genauer darüber unterhalten. Aber erstmal, Sophie, an der Hundemama hängt diese erste Beziehungserfahrung. Und die entsteht in den ersten 4 Wochen. Mit 6 Wochen sind die normalerweise, also im Durchschnitt. Ne? Ich weiß, dass es unterschiedlich ist und dass einige Hundemütter auch ganz, ganz lange noch die Welpen trinken lassen. Andere tun das kürzer. Aber ich sag mal, so ab 4 Wochen im Normalfall würde man eigentlich zufüttern, so ein bisschen, dass man so langsam die Welpen an Futter gewöhnt, was weiß ich, da wird dann eben Rinderhack gefüttert oder was auch immer. Und mit 6 Wochen sind viele Welpen dann so, dass die halt auf feste Nahrung umsteigen, komplett. Und aber bis dahin, also die sind natürlich psychisch immer noch abhängig und die brauchen immer noch Erwachsene, die sich um sie kümmern, die sie koregulieren, ne, 1,5. So lange braucht ein Hund ungefähr, um Regulation zu lernen. Aber in diesen ersten 4 bis 6 Wochen ist es extremst wichtig, dass Hundemama das leisten kann. Und wenn Hundemama das nicht leisten kann, wir als Mensch die Hundemama unterstützen. Dass wir dafür sorgen, dass die sichere Erfahrungen machen, damit sich eine sichere Bindungsqualität entwickeln kann. Und das ist etwas, was Hund dann mitnimmt. Und das ist ein Teil von Urvertrauen. Und da gehören eben noch so ganz viele andere Sachen dazu. Was weiß ich, Emotionsregulation braucht etwas länger. Resilienz zum Beispiel resultiert, Resilienz, also die Fähigkeit, mit Stressoren umzugehen und die zu verarbeiten und eine Antwort auf Stressoren zu haben, also das Verhalten anpassen zu können und so weiter, das ist Resilienz. Und auch die hängt ganz stark davon ab, welche Erfahrung ich in meiner Bindung gemacht habe. Habe ich Koregulation erfahren? Das hat mir ja dann ja schon mal geholfen, mit Stress umzugehen. Und ich habe darüber Selbstregulation gelernt und so weiter. Also es hängen ganz viele Dinge hängen mit Bindung zusammen. Und es entwickelt sich aus Bindung und ganz vielen anderen Dingen eben insgesamt das Urvertrauen. Also man könnte im Prinzip sagen, Bindung beschreibt die Beziehungserfahrung, die frühen, wichtigen Beziehungserfahrungen. Also bei Menschen ist das so die ersten 3 Lebensjahre, Pi mal Daumen. Das lässt sich nie auf den Tag und so, Monat und so weiter festschreiben, aber so ungefähr. Das ist sozusagen dann erstmal die Blaupause für spätere Beziehungen. Und bei Hunden sind es eben die ersten 4 bis 6 Wochen, die erste Bindungserfahrung sind, die dann angewendet wird auf weitere. Und Bindung beschreibt also die Beziehungserfahrungen, die ich mache, und Urvertrauen beschreibt das innere Ergebnis, dass ich aus diesen Erfahrungen zusammen mit Temperament und Lebenserfahrungen, die dann kommen, und ich rede jetzt nicht von einem 10-jährigen Hund, sondern von Hunden normalerweise am Anfang ihres Lebens, daraus entsteht dann Urvertrauen. Und was, glaube ich, das Wichtigste für uns ist, oder vielleicht das Wichtigste für euch: Bindung ist etwas, wir werden uns mit Bindung noch eingehend beschäftigen, wir werden uns mit Selbstwirksamkeit, mit Resilienz und so weiter noch beschäftigen. Aber was für euch, glaube ich, wichtig ist und was ich euch ans Herz legen möchte, das sind Dinge, die ihr noch beeinflussen könnt. Wenn wir einen kleinen Hunde, eine Hundeperson vor uns haben, die eine unsichere Bindung, ein unsicheres Bindungsmuster hat, das heißt, da ist wenig Vertrauen in die Bindungs- oder Bezugsperson, anfänglich Hundemama, später Mensch, dann können wir durch sogenannte korrigierende Erfahrungen, indem wir eben feinfühlig und verlässlich die Bedürfniserfüllung betreiben, dadurch können wir das Bindungsmuster verändern und entwickeln. Und man kann sichere Bindung lernen. Wodurch man nicht sichere Bindung lernt, ist Leckerchen geben und, ich sage jetzt mal, Bindungsspaziergänge machen, wo man dann irgendwelche Aktivitäten einstreut, die halt die sogenannte Bindung fördern sollen. Und Bindung hat auch nichts damit zu tun, ob der Hund sich mehr als 2 Meter von mir wegtraut oder nicht. Eine sichere Bindung bemerke ich beim Hund zum Beispiel, dass der kleine Welpe sich, wenn er denn zu mir kommt, sagt, ja, ich traue mich hier mal im Garten alles Mögliche anzugucken und bin ganz lustig und fröhlich und wild dabei. Und ich vertraue darauf, dass ich nicht allein gelassen werde. Ich vertraue darauf, dass jemand da ist, der mich genug liebt, dass der sich um mich kümmert. Also traue ich mir etwas zu und der dann irgendwann wieder ankommt. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihr Hund gut oder sicher gebunden ist, wenn er sich gar nicht wegtraut. Das ist aber eher ein Zeichen von Unsicherheit, von Verlustangst, von dann auch wenig Urvertrauen. Wir denken daran, anklammern und kontrollierendes Verhalten ist ein Zeichen von mangelndem Urvertrauen und von einer unsicheren Bindung. weil dann habe ich Angst, dass mir die Bindungsperson abhanden kommt. In einer sicheren Bindung habe ich das Gefühl, ja, wow, da kann ja nichts passieren. Ich werde geliebt und es wird auf mich geachtet, also traue ich mich was. Und im Notfall wird mich hier schon mein Mensch retten. Oder der andere Hund oder was auch immer. Und das ist etwas, sichere Bindung ist nicht gekennzeichnet durch kurze Distanz, durch extrem viel Nähe, sondern durch Vertrauen. Und dadurch, dass man erkennt, dass der Hund weiß, dass wir da sind und dass wir kommen und dass wir uns sorgen bzw. versorgen und fürsorgen. Und genauso wie ich Bindung beeinflussen kann durch korrigierende Bindungserfahrung, kann ich auch das große ganze Urvertrauen, was ja nochmal, ich sage jetzt mal, fetter ist, da gehört die Bindung zwar mit rein, aber eben auch noch andere Dinge, auch das kann ich unter anderem durch korrigierende Bindungserfahrung, aber auch andere Geschichten, da muss ich gucken, wo hat es gefehlt? Wie finde ich heraus, was gefehlt hat, warum es zu so wenig Urvertrauen gekommen ist? Aber ich kann damit noch etwas tun. Was wir nicht tun dürfen, bitte seid nicht ungeduldig und bitte fallt nicht drauf herein, wenn euch irgendjemand irgendwo anbietet, du musst nur das und das machen und das am besten dreimal am Tag, dann wird es eine super Bindung, also eine gute Bindung und das Urvertrauen hast du absolut wieder, sondern das ist ein Prozess, der sich aus eurer Beziehung ergibt, der sich aus eurer Bedürfniserfüllung des Hundes, nicht sein Wille, sondern seine Bedürfnisse werden feinfühlig und verlässlich erfüllt, das ist für die Bindung gut. Und das ist auch fürs Urvertrauen gut. Und wenn ihr mit eurem Hund in die Welt geht, Hund ermöglicht die Welt kennenzulernen, wenn er denn möchte. Ihr seid Vorbild, ihr seid Anleitung, ihr seid aber auch das Backup und ihr seid diejenigen, die dafür sorgen. Wenn euer Hund Nein sagt, dann darf euer Hund Nein sagen, weil nur aus einem Ich darf Nein sagen wird ein Ich möchte Ja sagen. Und ich möchte Ja zum Leben sagen und ich möchte Ja zum Vertrauen sagen. Das geht nur, wenn ich auch Nein sagen darf. Und unsere Aufgabe ist, dieses Nein-Sagen zu gewähren und dafür zu sorgen, dass sich keiner darüber hinwegsetzt. Egal, die Familie nicht, der Chef nicht, egal was. Wir sind zuständig für Bindung und für Urvertrauen und für korrigierende Erfahrungen im Allgemeinen und Speziellen. Also letztendlich mal wieder unsere geliebte Bedürfniserfüllung. Ich weiß, dass das ein Riesenbrocken ist. Die Sache mit dem Urvertrauen. Aber irgendwann müssen wir ja daran. Deswegen habe ich jetzt mal angefangen. Wir werden uns mit der Bindung noch intensiver beschäftigen, aber auch mit ganz vielen anderen Themen und werden alles zum Thema Urvertrauen ein bisschen ausbauen. Und wir werden ja sicherlich ganz viel darüber sprechen, beziehungsweise ich spreche darüber. Und ich freue mich natürlich mega, wenn ihr irgendwie Kommentare schreibt, wenn ihr Erfahrungen beitragt, wenn ihr euch irgendwie meldet dazu. Also es ist immer schön, wenn ich Nachrichten bekomme. Ich freue mich sehr darüber und es ist auch mega spannend, weil ich habe zwar schon relativ viel mit Hunden erlebt, aber ich lerne ja auch jeden Tag weiter und neu. Wir werden das noch feiner auffusseln und wir werden sicherlich darüber sprechen, was du genau für deinen Hund tun kannst, damit das alles leichter wird und damit es bedürfniserfüllter und zufriedener und entspannter und offener und fröhlicher und freudvoller wird für euch beide. Ja, und bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch eine Einladung in eigener Sache aussprechen. Ich habe das am Anfang schon mal angedeutet, aber ich sage es jetzt nochmal. Anfang September starten unsere beiden Ausbildungen und die Anmeldephase geht jetzt wirklich, wirklich in die letzte Runde. Unsere einjährige Online-Basisausbildung richtet sich an Hundehalterinnen und Hundehalter, die fundiertes Wissen erwerben und den eigenen Hund sowie das eigene Mensch-Hund-Team besser verstehen möchten. Und da geht es darum, ne, das sind Online-Vorträge, die ihr euch anhören könnt, die könnt ihr euch x-mal anhören. Da geht es darum, dass ihr euch hinterfragen könnt, wie ist denn das bei mir eigentlich? Und da gibt es dann auch Q&A-Sessions, dass man Fragen stellen kann und so weiter. Das ist ziemlich kompakt und es ist aber wirklich für dich und deinen Hund. Und wenn du darüber hinaus auch andere Mensch-Hund-Teams kompetent anleiten und begleiten möchtest, dann wäre unsere zweijährige Kynagogik-Beraterausbildung der umfassendere Weg. Die verbindet diese Online-Theorie mit intensiver Praxis vor Ort und beschäftigt sich tiefgehend mit bedürfnisorientierter Hundehaltung, aber eben auch Psychologie und der Mensch-Hund-Beziehung im Speziellen und Allgemeinen und so weiter. Da sind auch so Themen wie Trauma dann drin, Bindung drin und so. Da könnt ihr gerne mal auf unserer Website gucken, was euch da alles erwarten würde. Und diese Ausbildung passt aber auch zu dir, wenn du noch kein fertiges berufliches Ziel hast und einfach umfassend lernen möchtest und ja, mal schauen möchtest, wo es dich hintreibt. Wir haben immer wieder Teilnehmerinnen und Absolventinnen dabei, die am Anfang gesagt haben, ja, ich will gar nichts damit machen, das ist nur für mich. Wo dann aber im Laufe der Zeit etwas entsteht und wo man dann merkt, okay, der Mensch findet seinen oder ihren Weg in Richtung Hund. Also das ist viel, viel, viel und sehr intensiv. Und auch diese Präsenzseminare, die es dann hier gibt, die sind halt immer intensiv und auch mit echten Kunden. Und wenn du dazu noch mehr Informationen haben möchtest, dann kannst du auf kynagogik.de gucken. Und wenn du dir unsicher bist, welche Ausbildung zu dir genau passt, melde dich gern persönlich bei uns. Also ihr könnt gerne Mail schreiben oder uns auf anderem Wege kontaktieren. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gern und teile ihn mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.